Wir schauen heute ins Johannesevangelium zusammen und zu Beginn möchte ich noch mit uns beten und unseren Gott bitten, dass er unsere Herzen und unsere Ohren öffnet. Vater, ich möchte dir danken dafür, dass wir an diesem Morgen zusammen hier Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dich loben und preisen dürfen und dass wir auf dein Wort hören können. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, dass du zu uns reden kannst und dass dein Wort in unserem Herzen Wurzeln schlägt und dass wir Veränderung erleben dürfen in unserem Leben durch dein Wort. Amen. Wir schauen heute ins Johannesevangelium Kapitel 21 und dort ist es eigentlich die Begebenheit so, dass Jesus, er war ja gestorben am Kreuz und er ist wieder auferstanden. Und dann zeigt er sich seinen Jüngern. Er trifft sich mit seinen Jüngern und dann kommt er auch so mit ihnen ins Gespräch, unter anderem auch mit Petrus. Und er fragt Petrus, sag mal Petrus, hast du mich lieb? Und er fragt es ihn dreimal. Er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus wird traurig. Warum wird Petrus traurig? Es gibt eine Begebenheit, die ist geschehen, bevor Jesus gestorben ist. Und zwar hat Petrus dort dreimal Jesus verleugnet. Er hat dreimal gesagt, nein, nein, diesen Jesus von Nazareth, den kenne ich nicht. Und jetzt fragt Jesus ihn dreimal, sag mal Petrus, hast du mich lieb? Und man könnte meinen, jetzt hat Jesus ja alles Recht der Welt, dem Petrus mal so richtig eine Standpauke zu halten. Dem mal so richtig seine Meinung zu sagen und zu sagen, was er eigentlich für ein Versager ist. Aber das macht Jesus nicht. Zumindest lesen wir nichts davon. Er fragt ihn nur, hast du mich lieb? Er vergibt ihm sein Versagen. Und das ist vielleicht eine Sache, die können wir noch irgendwo nachvollziehen. Wir können sagen, ja, Gott vergibt und wir würden vielleicht auch vergeben, sogar wenn wir ganz gütig sind, auch muss sich jeder selbst hinterfragen. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Jesus vergibt diesen Petrus nicht nur, sondern er gibt ihm einen Auftrag. Und nicht irgendeinen Auftrag, er gibt ihm einen riesengroßen Auftrag. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Für uns heißt das, er soll der Gemeinde vorstehen. Er soll die Gemeinde anführen, die Gemeinde Jesu. Und da stellt sich ja schon irgendwie die Frage, Jesus, der hat dich geleugnet. Ich meine, wie kannst du dem noch vertrauen? Wie kannst du dem so eine Aufgabe geben? Aber Jesus gibt ihm die Aufgabe. Und jetzt könnte man denken, Petrus müsste ja jetzt der glücklichste Mensch auf der Erde sein. Er müsste sich denken, ey Mann, der Jesus, der hat mir vergeben. Der hat mir sogar eine Riesenaufgabe gegeben. Der hat mir extrem Verantwortung übertragen. Und was macht Petrus? Wir lesen keine zwei Verse weiter schon. Oh, schon wieder alles vorbei. Er hat seinen Auftrag auf einmal vergessen. Und genau diese zwei Verse, die möchten wir uns heute Morgen genauer anschauen. Zwar Verse 21 und 22 in Kapitel 21. Dort steht, als Petrus diesen sah, mit diesem ist der Jünger Johannes gemeint, als Petrus Johannes sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was wird aus diesem? Petrus hat total vergessen, was Jesus ihm gegeben hat für einen Auftrag, was Jesus ihm gesagt hat gerade. Er denkt auf einmal nur noch daran, okay, da kommt Johannes vorbei. Johannes, das war, müssen wir vielleicht gut zu wissen, Johannes war ein besonderer Jünger. Im Johannesevangelium steht, es war der Jünger, den Jesus lieb hatte, ganz besonders lieb hatte, es war so ein ganz besonderer Jünger. Und jetzt kommt dieser Jünger vorbei und Petrus denkt sich, was wird denn aus dem, wenn ich so einen Auftrag bekomme, wenn Jesus mir sagt, was mit mir passiert, vielleicht hat der noch was Besseres. Und aus diesen zwei Versen, aus dieser Geschichte möchten wir uns drei Dinge heute Morgen zusammen anschauen. Das erste, was wir uns anschauen möchten, jeder hat einen Auftrag. Jetzt sagst du vielleicht, ja klar hat jeder einen Auftrag, ich meine, die meisten von uns kennen wahrscheinlich Matthäus 28, Vers 20, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Menschen. Der Missionsauftrag, der Missionsbefehl. Natürlich hat jeder von uns einen Auftrag. Aber diesen Auftrag meine ich hier nicht. sondern ich meine einen individuellen Auftrag. Ein Auftrag ganz persönlich für dich. Wenn wir in die Bibel schauen, es ist ziemlich egal, welche Person wir uns anschauen. Wir können uns Mose anschauen, wir können uns König David anschauen, wir können uns Elia anschauen, wir können uns Petrus anschauen, der hier in unserer Geschichte vorkommt, wir können uns auch Paulus anschauen. Also egal, welche Person wir uns anschauen, alle hatten einen individuellen Auftrag. Nehmen wir beispielsweise nur mal die bekannteste Person in der Bibel, weil es ist die bekannteste Person in der Bibel, Jesus Christus selber. Jesus Christus musste Mensch werden. Er ist auf die Erde gekommen als Mensch. Er hatte den Auftrag, ohne Sünde zu leben. Und er musste stellvertretend für uns Menschen am Kreuz sterben. Das war sein Auftrag. Und niemand anders hätte diesen Auftrag erfüllen können, als nur Jesus Christus alleine. Und genau so einen Auftrag meine ich. Einen individuellen Auftrag, ganz persönlich für dich. Das heißt, dein Auftrag, der ist anders als der Auftrag von deinem Sitzpartner. Und der Auftrag von deinem Sitzpartner ist anders wie mein Auftrag. Und jeder Mensch wird zu einem solchen Auftrag berufen. So wie Petrus. Und jetzt sagst du, Berufung? Was ist das? Beziehungsweise so wie Petrus. Ich meine, Jesus hat noch nie zu mir geredet. Oder vielleicht hast du die Geschichte von Mose im Kopf, wo Gott durch den brennenden Dornbusch redet. Gott hat noch nie durch den brennenden Dornbusch zu mir geredet. Ich habe Gott noch nie reden hören, so wie Petrus es getan hat, wie Mose es getan hat. Und wenn du auf eine Berufung wartest, auf sowas ganz Übernatürliches mit Blitz und Donner, großem Getöse, dann muss ich dich enttäuschen, du wirst wahrscheinlich dein ganzes Leben warten. Nicht, weil Gott es nicht könnte, nicht, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es das auch heute noch gibt, aber weil die Regel anders aussieht und die Regel finden wir auch in der Bibel. Wir brauchen nur in die Apostelgeschichte zu schauen. Die Apostelgeschichte ist ja die Geschichte über die erste Gemeinde, über das Wirken des Heiligen Geistes in der ersten Gemeinde. Und dort, Apostelgeschichte Kapitel 16, wer mitlesen möchte, die ersten drei Verse lese ich uns kurz vor. Da steht er, und damit ist Paulus gemeint, Paulus kam auch nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war und eines griechischen Vaters. Der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonion. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen, und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Da ist ein junger Mann namens Timotheus. Dieser junge Mann, der ist im guten Elternhaus groß geworden, er hat einen guten Ruf unter den Christen, er hat sich bewährt, würde man sagen. Und wahrscheinlich, es steht zwar nicht explizit da, aber wenn wir so Paulus, die Briefe von Paulus anschauen, dann wird Paulus wahrscheinlich auch gewisse Gaben in ihm entdeckt haben. Und er wird sich gedacht haben, Paulus, hey, dieser junge Mann, der ist genau derjenige, den ich für den Job brauche. Der bringt exakt die Qualifikationen mit, die brauche ich. Und was macht Paulus? Er geht dahin, er geht zu dem jungen Timotheus und er sagt ihm, hey, pass auf, genau du bist derjenige, den ich brauche. Komm mit. Ich habe einen Job für dich, ich habe eine Aufgabe für dich. Und so salopp es klingt, das ist eine Berufung. Und diese Berufung von Timotheus hat exakt die gleiche Auswirkung wie die Berufung von Mose. Es ist die Berufung, eine Aufgabe in den Dienst Gottes. Und wie sieht das jetzt bei uns aus? Wie sieht das heutzutage aus? Ich meine, Paulus lebt nicht mehr, aber der Heilige Geist, der lebt auch heute noch in uns. Das heißt, jeder Mensch, der Christ ist, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, hat den Heiligen Geist in sich. Genauso wie es Paulus hatte. Und Gott gebraucht Menschen, die den Heiligen Geist haben, um andere Menschen zu berufen. In erster Linie sicherlich mal die Gemeindeleitung, weil die als die Vorsteher der Gemeinde gelten. Das kann ganz einfach aussehen. Die Gemeindeleitung sieht, da guckt sich die Leute in der Gemeinde an und denkt sich, da ist eine Person, die hat die Gabe, mit Kindern umzugehen. Und sie beten darüber, sie legen es vor Gott hin und sagen, hey, ist die Person wirklich richtig für Kinderarbeit? Und wenn sich das bestätigt, dann gehen sie auf die Person zu und sagen, hey, wir sehen dich in der Kinderarbeit. Und so komisch es klingt, das ist eine Berufung. auch wenn wir es vielleicht manchmal gerne anders hätten. Aber so eine Berufung kann für viele Bereiche sein. Die kann für irgendeine Gruppe sein. Kinderarbeit, Seniorenarbeit, Frauenarbeit, Männerarbeit. Es kann auch für eine Aufgabe in der Verwaltung sein. Es kann auch für eine Aufgabe sein, was ja das ums Haus angeht, zum Beispiel Putzen. Es kann aber sogar eine Berufung sein, auf die Bibelschule zu gehen oder in die Mission zu gehen. Und natürlich ist es so, auch derjenige, der berufen wird, also wenn auf mich einer zukommt und sagt, hey Jonathan, dich sehe ich in Kinderarbeit, dann heißt es für mich, auch ich muss diese Berufung prüfen vor Gott. Ich muss auch selber für mich prüfen, hey, ist es überhaupt Gottes Wille? Weil wenn wir mal ehrlich sind, also ich kann es zumindest von mir sagen, wenn ich alle Aufgaben gemacht hätte, mit denen Menschen auf mich zugekommen sind, ich glaube, dann hätte ich nicht genug Zeit gehabt, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Weil wir Menschen können uns irren. Und deswegen gilt es auch für uns, eine Berufung zu prüfen. Und wie prüfe ich eine Berufung? Jeder von uns, eingeschlossen mir, würde sich sicherlich so eine Liste wünschen, 10 Punkte, die hake ich alle ab. Und wenn ich unten ein positives Ergebnis habe, okay, ist Gottes Wille. So einfach funktioniert leider nicht. Es gibt aber 2 Dinge für uns, die extrem wichtig sind. Es ist wie in jeder Beziehung. Stell dir einmal vor, die Beziehung zu deinem besten Freund, zu deiner besten Freundin oder zu deinem Ehepartner. Im besten Fall versteht ihr euch blind, würden wir sagen. Ihr könnt dem anderen den Wunsch von den Lippen ablesen. Ihr wisst, was der andere denkt, ohne dass er es ausgesprochen hat. Das ist der Optimalfall einer Beziehung. Nun, wie kommt es zu dieser Beziehung? Zu dieser Beziehung kommt es, indem wir Zeit investieren, den anderen kennenlernen. Wenn ich eine Person nicht kenne, werde ich sie nicht verstehen. Das ist ganz einfaches Prinzip und genauso ist es bei Gott auch. Wenn ich Gott nicht kenne, wie will ich ihn verstehen? Wie will ich Gottes Wille verstehen, Gottes Wille erkennen, wenn ich ihn nicht kenne? Die Beziehung zu Gott funktioniert eigentlich nicht anders wie die Beziehung zu einem Mitmenschen. Wir müssen Zeit investieren, um ihn kennenzulernen. Und das funktioniert bei Gott durch Gebet. Auf der einen Seite, wir loben ihn, was wir eben getan haben, auch in Liedern. Wir preisen ihn, wir loben ihn. Wir bringen ihm aber auch das, was uns bewegt. Wir verbringen Zeit mit ihm. Und wie können wir ihn kennenlernen noch? Durch die Bibel, durch sein Wort. Das, worüber er uns Menschen in allererster Linie, wo wir ihn kennenlernen in allererster Linie, ist die Bibel. Sein geschriebenes Wort. Das, was er gesagt hat. Auch wenn dieses Wort vielleicht 2000 Jahre alt ist. Ein Teil sogar deutlich älter. Es ist noch genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Es ist immer noch Gottes Wort. Und jetzt hat Petrus diesen Auftrag bekommen von Jesus. Und genauso bekommen auch wir einen individuellen Auftrag. Aber, und damit kommen wir auch zum zweiten, Petrus, er ist direkt abgelenkt. Er stellt die Frage, was wird aus diesem? Und in dieser Frage wird eines der größten Probleme von uns Menschen deutlich. Das Problem, die Angst, etwas zu verpassen. Wer von uns hat nicht die Angst, etwas zu verpassen? Es könnte ja noch etwas Besseres geben. Es könnte ja noch etwas da sein, was attraktiver ist, was interessanter ist. Und das Problem steckt in jedem von uns absolut tief verankert. Und das Ganze wird begünstigt durch unser Wertesystem, will ich es mal nennen. Wir geben allem einen Wert. Das fängt im ganz Praktischen an, wenn du einkaufen gehst, du gehst ins Geschäft und du hast kein Geld in der Tasche, du wirst mit nichts aus dem Geschäft hinausgehen. Weil das Geld der Gegenwert ist für die Ware. Die Ware, die du kaufen möchtest, hat einen Wert. Also brauchst du einen Gegenwert. Genauso ist es aber auch in unserer Wirtschaft, im Berufssystem. Jeder Beruf hat einen Wert. Du bekommst Geld, du bekommst einen Gegenwert, du bekommst ein Gehalt. Oder manche Berufe sind höher angesehen, haben einen Mehrwert in der Gesellschaft als andere Berufe. Und dieses Wertesystem macht auch für uns im christlichen Bereich nicht Halt, in der Gemeinde. Wir haben genauso in der Gemeinde ein Wertesystem wie überall anders. Wir beurteilen Aufgaben und geben ihnen einen Wert. Das Problem ist, das kennt sicherlich jeder von uns, was entsteht ganz schnell, wenn wir Dingen einen Wert geben? Es ist Neid. Wir werden neidisch auf andere, weil andere Dinge haben, die einen höheren Wert haben in unseren Augen. Wir werden neidisch auf andere, vielleicht weil andere ein neues Haus haben, vielleicht weil andere ein neues Auto haben, öfter in Urlaub können, vielleicht mehr Erfolg haben im Beruf, mehr Freunde haben und so weiter. Es bezieht sich eigentlich durch unsere ganzen Lebensbereiche. Und ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen von mir selber. Als wir im zweiten Jahr waren, Julia und ich, auf der Bibelschule, dort haben wir eine Evangelisationswoche gemacht in Deutschland, in Tübingen. Wir waren dort mit unserer Klasse und Julia ging's ja einen Tag nicht so richtig gut. Irgendwie alle aus der Klasse hatten super Gespräche gehabt auf der Straße und Julia war ein bisschen frustriert. Sie hatte irgendwie nicht so die richtigen Gespräche gehabt, fühlte sich irgendwie ein bisschen fehl am Platz, wusste nicht so ganz, wo ihre Aufgaben liegen. Und dann haben wir uns den nächsten Morgen zusammengesetzt und wir haben zusammen gebetet, zusammen Bibel gelesen und ich war eigentlich ziemlich froh. Ich konnte dazu beitragen, dass sie wieder voll motiviert war, sie aufbauen. Und so ist sie dann den nächsten Tag auch wieder auf die Straße gegangen mit einem aus der Klasse. Sie hatten eine super Idee gehabt. Sie haben Kaffee gekocht und haben Kaffee verteilt an Bauarbeiter und an Obdachlose auf der Straße und es ist mega cool. Sie haben viele Gespräche auch gehabt und so haben sie auch ein Gespräch mit einem gehabt, mit einem Obdachlosen auf der Straße, der hat sich auf der Straße für Jesus bekehrt. Zu Jesus bekehrt und eigentlich würde man sagen, es ist doch ein mega Grund zur Freude. Und auf der einen Seite habe ich mich auch gefreut über die Person, die zum Glauben gekommen ist und auf der anderen Seite war in mir ein Kampf. Ich habe mich gefragt, hey Gott, das kann doch nicht sein, ey. Ich bin gut genug für die Drecksarbeit, andere Leute wieder aufzubauen und die Leute dürfen dann erleben, wie sich Menschen bekehren und ich nicht. Das ist doch unfair, ist doch nicht gerecht. Ich war neidisch auf Julia, weil sie etwas erleben durfte, was in meinen Augen einen viel größeren Wert hatte. Und so können wir Neid entwickeln in jedem unserer Lebensbereiche, selbst in den vielleicht frommsten Bereichen einer Evangelisation, wo wir sagen würden, oh, das ist ja ganz was Frommes, aber auch da kann Neid entstehen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir vergessen, wer einer Aufgabe wirklich den Wert gibt. Sind es wir Menschen? Geben wir einer Aufgabe den Wert oder ist es nicht derjenige, der uns geschaffen hat, derjenige, der alles geschaffen hat, Gott selber? Gott selber gibt letztlich einer Aufgabe einen Wert. Aber welche Aufgabe, diese Frage stellt sich zwangsläufig, welche Aufgabe hat denn jetzt vor Gott eigentlich einen hohen Wert? Welche einen weniger hohen Wert? Und bei Gott geht es nicht darum, dass du Gott einen großen Tempel baust. Gott erwartet nicht von dir, dass du hergehst und ihm ein Haus baust. Das erwartet er nicht. Sondern er erwartet etwas, was ganz unscheinbar ist und trotzdem so schwierig ist. Er erwartet Gehorsam. Er erwartet Treue. Und die Aufgabe, die er dir gibt, sei sie vielleicht in unseren Augen noch so gering, ist immer die Aufgabe mit dem größten Wert. Das heißt, wenn deine Aufgabe ist, diese Gemeinde zu putzen, dann ist es die Aufgabe mit dem größten Wert. Wenn es deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass hier immer Blumen schön alles dekoriert ist, dann ist es die größte Aufgabe, die du tun kannst. Es geht nicht darum, dass ich die Berufung eines anderen lebe. Es geht nicht darum, so wie bei Petrus, es geht nicht darum, dass er das Leben von Johannes lebt, sondern es geht darum, dass er sein Leben lebt, dass er seine Berufung lebt, nicht die eines anderen. Und dann kommen wir auch zum dritten Punkt schon, zu dem, was Jesus Petrus antwortet. Er sagt ihm, was geht es dich an, folge du mir nach. Er weist Petrus zurecht. Er sagt ihm, hey, was geht es dich an? Es ist nicht dein Auftrag von Johannes der, sondern du hast einen eigenen. Es ist nicht dein Leben, das von Johannes, sondern du musst dein Leben leben. Aber wieso ist das alles wichtig? Wieso spielt es eine Rolle, dass wir unseren Auftrag leben, dass wir unseren Auftrag erfüllen. Wir dürfen nicht anfangen zu denken und sagen, okay, wenn ich meinen Auftrag nicht erfüllt habe, dann komme ich nicht in den Himmel. Das ist Quatsch. Weil, warum komme ich in den Himmel? Nicht wegen meiner Leistung. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Und das ist der Grund, warum wir errettet werden. Das ist der Grund, warum wir ewiges Leben haben können, weil Gott gnädig ist, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Und wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir ewiges Leben haben. Das heißt, es geht bei unserem Auftrag nicht darum, ewiges Leben zu haben. Darum geht's nicht. Worum geht es dann? Jesus sagt zu Petrus, folge du mir nach. Folge du mir nach ist eigentlich ein Satz. Es ist nicht irgendwie eine schöne Traumvorstellung, ein Wunsch, sondern folge du mir nach ist ein Befehl. Ist nichts anderes als ein Befehl. Das heißt, das Erste, warum es wichtig ist, unseren Auftrag auszuführen, ist, weil es ein Befehl ist, von wem? Nicht von irgendjemandem, sondern, wie nennen wir Jesus? Wir nennen Jesus Herr. Er ist unser Herr. Umgangssprachlich würde man vielleicht sagen, er ist unser Boss. Und was mache ich bei meinem Boss? Ich bin gehorsam und führe den Auftrag aus, den er mir gibt. Und in dem Ganzen steckt ein gewisses Wort drin, Nachfolge. Nachfolge beinhaltet zwei verschiedene Dinge. Nachfolge beinhaltet auf der einen Seite ein Ziel. Wenn ich jemand einer Person nachfolge, dann habe ich ein Ziel vor Augen. Irgendwo endet die Nachfolge. Die Nachfolge für uns Christen, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, wenn wir an Jesus glauben. Dieses Ziel ist die Gemeinschaft mit Jesus. Dieses Ziel ist der Himmel, das ewige Leben. Und Nachfolge beinhaltet aber noch etwas, und zwar einen Weg. Irgendwo gehe ich ja. Wenn ich jemandem nachfolge, gehe ich auf einem Weg. Logischerweise. Und Paulus würde diesen Weg so bezeichnen, er tut es in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, also Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus sagt also, unser Weg ist der Auftrag, den Gott uns gibt. Unser Weg ist der Auftrag, den wir von Gott bekommen. Und das Fantastische daran ist, dieser Auftrag, das ist nicht irgendetwas, was wir uns aus den Rippen schnitzen müssen. Das ist nicht irgendetwas, was wir aus dem Boden stampfen müssen, was wir selbst schaffen müssen, sondern, was sagt Paulus? Gott hat es vorbereitet. Es ist vorbereitet. Ich muss Jesus nur nachfolgen. Das, was er mir in die Hand gibt, muss ich einfach ausführen. Er erwartet keine Wunderdinge von mir. Angie hat es eben gebetet, als wir in der Gebetsrunde waren, und hat sie gebetet, dass Gott das Beste für uns will. Und genau das ist der springende Punkt. Gott möchte das Beste für uns. Gott ist nicht irgendwie ein Masochist, der im Himmel sitzt, oben über den Wolken und denkt sich so, heute drücke ich den mal wieder so richtig einen rein. Ich gebe jetzt mal dem Jonathan so eine richtig bescheuerte Aufgabe, die kann er eh nicht erfüllen, weil ich Spaß daran habe, ihn zu quälen. Nein, so ist Gott nicht. Sondern Gott möchte das Beste für uns. Das heißt, die Aufgabe, der Auftrag, den er uns gibt, das ist der Auftrag, das ist die Aufgabe, die uns am meisten Erfüllung bringt. Das ist der Weg, der uns am glücklichsten macht, weil er das Beste für uns möchte und er befähigt uns zu all dem, was er uns aufträgt. Und das Zweite, warum es so wichtig ist, dass wir unseren Auftrag leben, Paulus vergleicht in Korintherbrief, 1. Korinther 12, vergleicht er die Gemeinde Jesu mit einem Leib. Und ein Leib besteht nun mal aus verschiedenen Gliedern. Jeder von uns hat einen Leib. Und wenn jetzt, ich nehme jetzt meinen Leib, wenn jetzt meine Augen sagen würden, okay, Jonathan, pass auf, ich habe jetzt 26 Jahre, haben wir geschaut. Wir haben nur geguckt und da war so eine stupide Arbeit, da haben wir jetzt keine Lust mehr drauf. Wir wollen jetzt denken. Jetzt können meine Augen noch so gut denken, jetzt können die noch so gut das Gehirn unterstützen beim Denken, ich werde trotzdem gegen die Wand laufen, weil ich nichts mehr sehe. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde, wenn jeder auf einmal denkt sich, ja komm, ich mache jetzt das, wozu ich Lust habe, ich mache jetzt das. Ja, so gerade heute mal das, mal morgen mal das, übermorgen noch was anderes. Die Gemeinde wird nicht funktionieren. Die Gemeinde wird, salopp gesagt, den Bach runtergehen. Gott hat jedem von uns, jedem Einzelnen, der hier sitzt, hat er unterschiedliche Gaben gegeben. Du hast wahrscheinlich andere Gaben wie dein Sitznachbar. Und genauso hast du auch einen anderen Auftrag wie dein Sitznachbar. Nicht jeder von uns muss das Gleiche tun. Nicht jeder von uns muss in der Band spielen. Nicht jeder von uns muss Kaffee kochen nach dem Gottesdienst. Nicht jeder von uns muss Kinderarbeit machen. Nicht jeder von uns muss Deko machen oder was es sonst alles noch für Bereiche gibt. Sondern jeder hat seine Begabung und jeder hat seinen Auftrag. Und das Fantastische daran ist, Gott stellt uns sogar eine Belohnung in Aussicht. Das Coole daran ist, bei dem Auftrag, den wir für Gott leben, ist, er stellt uns eine Belohnung in Aussicht, die ist unvergänglich. Wenn ich jetzt hier auf der Erde hergehe und sage, okay, ich muss sehen, dass ich die möglichst größten Aufgaben in den Augen der Welt, in den Augen der Gesellschaft mache, was werde ich am Ende davontragen? Es gibt so ein nettes Sprichwort, das sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. All das, was ich hier auf der Erde erreiche, was aus menschlicher Sicht vielleicht super glorreich ist, super viel Geld nachher vielleicht gemacht, ich bin total berühmt geworden und so weiter. Und was bleibt davon? Wenn ich einmal 2 Meter unter der Erde liege, ist davon nichts mehr übrig. Aber es gibt etwas, das bleibt. Und das, was bleibt, ist neben dem ewigen Leben, was wir durch das Blut Jesu bekommen, die Schätze im Himmel. In Matthäus 6, Vers 20 sagt Jesus, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Die Schätze im Himmel, die wir sammeln können, die sammeln wir, indem wir treu und gehorsam Jesus Christus sind. Nicht, indem wir möglichst viel im Rampenlicht stehen, nicht, indem wir möglichst viele Menschen zur Umkehr berufen, sondern indem wir treu unseren Dienst tun, den Jesus uns gegeben hat. Wir haben eben ganz am Anfang vom Lobpreisteil ein Lied gesungen. Es nannte sich Day by Day. Wäre eigentlich cool, wenn wir es gleich nochmal singen würden, falls es möglich ist. Und da haben wir gesungen, dass wir Jesus folgen wollen. Und genau das ist es, worum es geht. Wir müssen Jesus folgen wollen, ihm treu sein. Jeder von uns hat von Jesus einen individuellen Auftrag bekommen. Und er möchte uns reich beschenken durch den Auftrag, den er uns gibt. Weil er weiß, was das Beste für uns ist. Und wir müssen ihm letztlich nur treu folgen und nicht neidisch auf das schauen, was andere vielleicht haben, was wir gerne hätten, sondern dankbar sein für das, was er uns geschenkt hat, weil er hat uns reich beschenkt. Und ich möchte jedem von uns eine Frage mitgeben in die kommende Woche. Was hindert es dich daran, Jesus treu zu folgen? Und ich möchte noch zum Abschluss beten mit uns. Jesus, hab Dank dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Hab Dank dafür, dass du einen individuellen Auftrag für jeden Einzelnen von uns hast. Dass du einen Weg hast mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich für uns, dass wir den Mut haben und die Kraft haben, wirklich zu sagen, hey, ich möchte dir folgen. Ich möchte den Weg gehen, den du für mich vorgesehen hast. Ich möchte die Gaben nutzen, die du in mich hineingelegt hast, weil ich dich lieb habe. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir erleben dürfen, dass du das Beste für uns im Sinn hast, dass du uns glücklich machst durch den Auftrag, den du uns geschenkt hast. Amen.